Verdi contra Wagner, Verdi, Franz Werfels Roman der Oper, ein Feature von Rüdiger Offergeld, Bayerischer Rundfunk München, Teil 1. Wenn der Schriftsteller Franz Werfel mit Freunden sein Prager Lieblingscafé Continental betritt, darunter so berühmte wie Ernst Deutsch und Willi Haas, Max Brod und Franz Kafka, macht sich das Tanzorchester ein Vergnügen daraus, sie mit einer Arie aus Rigoletto oder Troubadour zu begrüßen. Die Musiker kennen seine Verdi-Besessenheit und lieben ihn dafür.
Er war ein Verdi-Liebhaber. Erste Ordnung, es wird immer berichtet, er hatte ja eine sehr schöne Tenorstimme, war kein ausgebildeter Musiker, aber es wird berichtet, dass er immer, wenn er guter Laune war, in Restaurants oder was auch immer, und der Zeitpunkt war fortgeschritten, der Abend war spät, dann stieg er also auf Stühle und Tische und hat Verdi-Arien gesungen. Und das muss sehr eindrucksvoll gewesen sein.
Willi Haas zum Beispiel berichtet, wie es Franz Werfel gelingt, mit dem ganzen Körper und der Zuhilfenahme von Füßen und auch noch der Nase das berühmte Quartett aus dem letzten Akt des Rigoletto mit seiner nicht ganz leichten Zusammenführung der unterschiedlichen Melodien in allen Stimmen wiederzugeben. Für seine Verdi-Begeisterung wird er von den musikalisch Neumalweisen der Zeit verlacht, wie er sich einmal bitter beklagt. Das hält ihn jedoch nicht von verrückten Aktionen ab, wie die seinen Freunden 1914 im Morgengrauen von der riesigen Treppe des Leipziger Reichsgerichtes ein Konzert aus Ernani, Maskenball und anderen Verdi-Opern zu geben. La donna è mobile, qual più mal vento, frutta da certo di pensiero. Im Deutschen Theater zu Prag erlebt Werfel schon als Schüler mit seiner Familie die Aufführungen des damals berühmten Opernregisseurs Angelo Neumann. Die Höhepunkte sind zweifellos die Auftritte Enrico Carusos, den er zum großen Vergnügen seiner Freunde immer wieder imitiert. Bald ist der sangesfreudige Schüler so weit, dass er ganze Akte aus Verdi wiedergeben kann. Werfel hält dem italienischen Meister ein Leben lang die Treue, sein Bild hängt in seinem Schülerzimmer wie in seinem späteren Arbeitszimmer, wo immer er auch sich aufhält. In einem Brief an Gerhard Hauptmann schreibt er einmal:
Verdi war mein musikalisches Jugenderlebnis. Ein eigenes Erlebnis, das ich gegen Hass, Missachtung, Unglauben verteidigen musste. Eine verlachte Liebe ist die ehrgeizigste Liebe, die es gibt.
Klaus Schulz, ehemaliger Intendant des Gärtnerplatztheaters, der zweiten Münchner Oper.
Er hat ja sehr fruchtbare und für die Wirkung Verdis in Deutschland sehr wesentliche Schritte getan durch die Übersetzungen, die er gemacht hat und die in Dresden unter Fritz Busch zum Teil ihre deutsche Erstaufführung erlebten. Und damit Verdi ein neues Tor geöffnet.
Von Werfels ehrgeiziger Liebe zu Verdi zeugt vor allem sein Roman Verdi, Roman der Oper, der 1926 erscheint. Der Heidelberger Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeier:
Thomas Mann hatte eine ganz starke Schwäche für den Verdi-Roman von Werfel, der ja auch ein großartiges Buch ist. Das muss man doch mal in aller Deutlichkeit sagen. Als Roman ist es ein großartiges Buch und einer der wenigen Romane der deutschen Literatur, die von einem Autor geschrieben sind, der wirklich den wirklich musikalischen Sachverstand hatte. Denn das haben die meisten musikalischen Novellen und Romane der deutschen Literatur nicht. Die Ausnahme ist eben Werfel oder eben Thomas Mann selber.
Der Roman beginnt mit dem heimlichen, fiktiven Besuch Verdis im Teatro La Fenice am Vorweihnachtstag 1880. Der Maestro will die von vielen Zeitgenossen gerühmte Zukunftsmusik seines großen Rivalen Richard Wagner einmal selbst erleben. So will es der Roman. Keine Fiktion ist die Aufführung von Wagners C-Dur-Symphonie am gleichen Tage in Venedigs berühmten Opernhaus. Wagner ist in dieser Zeit tatsächlich in Venedig. Die Aufführung ist gedacht als Geburtstagsgeschenk seiner Frau Cosima. Im Roman ist Verdis Besuch in Venedig ein streng gehütetes Geheimnis. Während des Konzerts verbirgt er sich im Foyer des Theaters. Er will von niemandem erkannt werden. Verdi ist zu diesem Zeitpunkt 69 Jahre alt und hat mit seinen Opern La Traviata, Il Trovatore und Rigoletto in Italien große Erfolge gefeiert. Seit 10 Jahren hat er jedoch keine Oper mehr komponiert. Seine Schöpferkraft erscheint wie gelähmt. Jetzt ist er in dieses unheimliche Venedig gekommen, in die Wüste, um einsam die letzte Prüfung zu bestehen, in dem Gefühl, nur Venedig könne ihn retten, nur in Venedig könne er arbeiten. So sieht es Werfel. In seinem Roman lässt er Verdi sagen:
Man läuft stundenlang durch die Gassen, man schaut betäubt in den großen Kanal oder auf die Lagune. Immer wiegt den Menschen, auch wenn er auf dem Festland steht, der Wassertakt. Nicht die klare Musik der Sterne, aber die chaotische des Wassers herrscht hier. Nebel, auf und ab, durcheinander wogen, Spiel der Formlosigkeit, Wasser, Musik. Ist das nicht alles Wagner?
In diesem Augenblick riss der C-Dur-Akkord des Finales im höchsten Crescendo seines Paukenwirbels festlich ab. Nach der kleinen Generalpause, die solchen musikalischen Wirkungen folgt, erhob sich der Applaus, der zu hellen, lang anhaltenden Eviva-Rufen anwuchs. Die jugendlichen Musiker feierten den Meister.
Plötzlich treffen sich zum ersten Mal ihre Blicke. Franz Werfel erzählt, Wagner, der den Meister der italienischen Oper nicht erkennt, sieht ihm ins Gesicht, das sich ihm hart verschließt, getränkt von Stolz und unnahbarer Einsamkeit. Werfel sieht in seinen flammenden Augen Liebesverben einbeziehen wollen, etwas fast weiblich Mächtiges und Stürmisches, ein stummer, selbstbegeisterter Ruf, sei mein. Der Autor beobachtet mit den Augen Verdis, wie sich die merkwürdige Konzertgesellschaft langsam auflöst.
Der Cercle war zu Ende. Schon liefen einige beflissene Knaben an Verdi vorbei und den Gang hinab, die Gondeln zur Abfahrt bereit zu machen. Es folgten die unerwachsenen Kinder Wagners, die mit betäubt erregten Augen versäumten Schlafs und ungewohnter Erlebnisse dreinblickten. Sie wurden von ihrem Abbé-Großvater Franz Liszt geleitet, der in einer halb anmutigen, halb lehrhaft gedehnten Manier mit ihnen sprach. Und jetzt kam der große Mann selbst, während der Schwarm hinter ihm sich stieß und drängte. Wagner trug einen hellen Überzieher über dem Frack und einen Zylinder in der Hand. Der weiß überpflaumte und ungeheuer vorgewölbte Schädel schimmerte durchscheinend wie von einem Zauberlicht. Sein kleiner Körper bäumte sich unter dem wilden Ausdrucksleben, das rastlos aus ihm hervorbrach. Er redete sehr laut sein ausladendes Deutsch mit übermäßig breiten Selbst- und Umlauten. Er belehrte, er erklärte, scherzte und war der Erste, der dem eigenen Witz ein sympathisch, fassungsloses Gelächter nachsandte.
Thank you. In den frühen 80er Jahren ist Wagner in Italien ein berühmter Mann. In den großen Cafés und Hotels, wie diese Aufnahme im Grand Café San Marco, spielen auch heute noch Kapellenstücke aus Rienzi, Tannhäuser oder auch Tristan und Isolde. In seiner Autobiografie erinnert sich Wagner, wie er am Schlusse der Mahlzeit durch das plötzliche Erklingen seiner Ouvertüren überrascht wurde. Er weiß dann nicht, wenn er vom Fenster des Restaurants aus sich dem Eindruck hingibt, was berauschender auf ihn wirkt. Der unvergleichliche, prachtvoll erleuchtete und mit unzähligen Menschen bevölkerte Platz oder die wie in brausender Verklärung zugetragene Musik. Richard Wagner als der musikalische Beherrscher über die Piazza San Marco. So sieht er sich besonders gerne. Es waren die Leierkassen, die Drehorgeln, die vielen Kapellen auf den Jahrmärkten, aber auch Militärkapellen, die seine Musik in ganz Europa verbreiten. Klaus Schulz.
Die Werke wurden ja gar nicht so oft gespielt. Es gab keine anderen Medien, weder Radio noch Platten. Es gab Leierkastenmänner, die bestimmte Rollen einlegten oder Platten auflegten. Aber ansonsten waren es die Bearbeitung. Wagner lebte in der wirklichen Popularität von den Bearbeitungen, die es in den pittoreskesten Formen gab, für Harmonium, zwei Celli, Violine und Klarinette und was Sie sich vorstellen können, einzelne angereihte Perlen, wie es so schön heißt, aus Wagnerschen Musikdramen gab es ja in jedem Musikladen zu kaufen, entweder für vierhändig Klavier oder für Hausmusikkombinationen und eben auch für Kaffeehauskombinationen. Und da beginnt etwas sehr Interessantes, da wird Wagner wirklich zur Volksmusik. Da werden die Stücke von Wagner auf dem Markt gespielt, nicht mehr im Theater. Da werden sie nicht gerade wie Verdis Arien auf der Straße nach der Uraufführung gleich nachgepfiffen und nachgesungen, aber sie gehören zum eisernen Bestandteil des Kaffeehausmusikrepertoires bis heute.
Verdis Opern spielen bis in die 20er Jahre hinein in den deutschen Opernrepertoires keine Rolle. Dafür gibt es Gründe, auf die der Münchner Theaterwissenschaftler Jens Malte Fischer zu sprechen kommt.
Das hat zu tun mit der Dominanz Wagners im deutschen Opernrepertoire seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das hat mit dem Herabblicken auf die italienische Oper zu tun, die auch durch Wagner sehr stark bestimmt ist. Wenn man sieht, was Wagner in seinen Schriften über italienische Oper sagt, dann ist das zumindest sehr ambivalent, meistens eher negativ. Über Verdi äußert er sich quasi nicht.
Das könnte überraschen bei der Vormacht, die Verdi in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts behauptet. Wagner versteht sich jedoch nie wie Giacomo Meyerbeer, der andere berühmte Opernkomponist der Zeit, als seinen Antipoden. Obgleich er das italienische Opernschaffen und damit auch das Werk Verdis nicht mehr für zeitgemäß hält. Dennoch, in den 10 Bänden seiner gesammelten Schriften findet sich kein feindseliges, aber auch kein freundliches Wort über Verdi und sein Werk. Er schätze durchaus
Bellini, Donizetti, Rossini, das schwankt so ein bisschen. Er hat ja Rossini selber noch kennengelernt in Paris und hat so ganz positive persönliche Erinnerungen an ihn. Aber für ihn ist das alles nicht die Oper, wie sie sich weiterentwickeln muss. Das ist alles museal und auf äußerliche Effekte bedacht und nur also dem Belcanto, was Wagner durchaus negativ sah, verpflichtet. Gelegentlich gibt es dann beim alten Wagner, wo er dann auch öfter in Italien war, zu Aufenthalten, zu Reisen, da gibt es dann gelegentlich mal durchaus positive Erinnerungen an bestimmte italienische Opernsänger. Aber insgesamt ist die Sache negativ und das hat sich auch auf die Sicht Verdis ausgewirkt.
Der junge Matthias Fischböck, Werfel nennt ihn einen Neutöner, ist eine der interessantesten Nebenfiguren in dem Roman. Verdi hat Freude an ihm und seiner jungen Familie gefunden. Er bewundert den Ernst des erfolglosen Musikers, der auf der Suche nach der absoluten Musik ist. Verdi besucht ihn häufig, aber ohne sich erkennen zu geben. Die beiden diskutieren über Musik, besonders über Opernmusik. Werfel lässt Verdi argumentieren.
Sie hassen und verachten, wenn auch auf originelle Weise, wie alle Deutschen, den Italianismus in der Musik. Ich bin, weiß Gott, kein gelehrter Historiker, aber so viel habe ich schon verstanden, dass Sie in Ihren Worten, Herr Fischböck, den Verfall der Musik von der Entstehung der Arie, der Monodie, herleiten. Hier auf diesem. Auf italischem Boden wurde Musik der Kirchenmacht entführt. So herrlich Früchte sie auch in der gregorianischen Gefangenschaft des A-cappella-Stils getragen haben mag. Sie wurde entführt. Und als das Madrigal abgestorben war, als das erste Recitativo, die erste Aria erklang, war sie neu und wiedergeboren. Eine andere Musik als Arien, als Opern, als Inhaltsmusik gibt es seit dieser Zeit nicht mehr. Ja. Wir haben die Gesangsmelodie erfunden, mit ihrer einfachen, bescheidenen Begleitung. Und das ist eine große Tat unserer Geschichte, die wir siegreich gegen die Tendenzen des Nordens durchgesetzt haben.
Ach, du weißt nicht von dem Leid, das dein Vater durchgemacht, was dein Vater durchgemacht. Ach, du weißt nichts von dem Leid, als von ihm du warst so weit, war das Leben für ihn Nacht. Ach, das Leben war ihm Nacht, als von ihm du warst so weit. Aber find ich dich
Der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau, einer der ganz großen Sänger der vergangenen Jahrzehnte.
Nun ist natürlich die Reihenfolge dessen, was der Werfel da sagt, nicht so ganz richtig, denn zwar wurde die Arie in Italien erfunden, das ist ganz klar, aber die Entwicklung weg von der Arie hat so viel später stattgefunden, im sogenannten Norden, also in Deutschland vor allen Dingen, aber dann auch in Frankreich später und Russland, dass man also nicht direkt von einem Kampf des einen gegen den anderen, das ist ein Bestehenskampf allenfalls gewesen. Die Italiener wollten ihre Wesensart behalten in der Musik. Das haben sie auch nicht geschafft, denn Wagner hat natürlich einen unglaublichen Schatten in ganz Europa geworfen. Einen sehr schwer zu überwindenden, und aus dem man sich sehr schwer lösen konnte. Alle haben unter Wagner gestöhnt, Debussy nicht zuletzt.
Klaus Schulz über Melodie und Arie.
Das würde ich anders sehen. Ich würde eher das nicht geschichtlich sehen, sondern da sieht Werfel auch der Konturierung willen, weil er Erzähler ist und weil er diesen Unterschied eben noch erzählerisch darstellen möchte. Sieht das und stellt das so dar. Aber es ist ja eher ein anderes Problem in der Musik. In der ganzen Musikgeschichte, dass die Frage der Wiederholung etwas Wichtiges ist. Kann etwas nochmal gesagt werden? Verlangt die Form die Wiederholung? Das ist etwas, womit sich Beethoven enorm umgeschlagen hat, in der Kammermusik vor allem, aber auch in der Symphonik. Gibt es einen Bedarf, das nochmal zu sagen, was man gesagt hat? Bedarf die Form dieser Anstrengung oder ist die Form nicht selbst in Frage zu stellen?
Der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeier.
Verdi ist vollkommen aus den Mitteln seiner eigenen Kunst heraus dazu gekommen, ein Musiktheater zu schaffen mit szenischer Einheit, in der das die herkömmliche schematische Nummernfolge überwand. Das ist aus Verdis eigener musikalischer Entwicklung zu erklären. Er hatte dazu Wagner ganz einfach nicht nötig. Aber hinzu kommt, dass bei Verdi die Oper immer von musikalischen Strukturen aus entwickelt ist und doch immer aus Einzelsituationen entwickelt ist und niemals von literarischen Gesichtspunkten her konzipiert ist. Das macht es oft so schwierig für Wagner-Sänger, sich in Verdis Welt, gerade des späten Verdi, hinein zu finden.
Der inzwischen verstorbene Opernregisseur August Everding.
Die Arie hat ihr Recht, so wie der Monolog im Schauspiel das Recht hat. Der Monolog, dieses große Werk eines Nachdenkens und dieses Aussprechen. Und die Arie, die geschlossene Form, ich vergleiche das gerne. Es ist so der Zielpunkt einer großen Szene, was in der Arie mündet. Und das den Italienern allein zuzuschreiben, sie erfunden zu haben, mag sein. Aber sie gehört in die Oper. Und jetzt kommt Wagner. Der wollte die Arie nicht. Er brauchte die Arie nicht. Denn bei ihm sind die Charaktere nicht eingeteilt in Schachteln, in Arienschachteln, sondern die gehen durch. Das sind Charaktere, die durchgehen. Manchmal hat er ja, wie im Tristan auch, gibt die Brangäne plötzlich so etwas wie eine Arie. Aber es ist nicht die Arienform, sondern das ist ein Ausfluss eines Denkens, eines Fühlens. Und beides nebeneinander hat Platz in der Oper und das ist schön so.